Die Saison 2025 steht kurz bevor und wir schauen uns mal an, was es für neue wichtige Regeln gibt. Dave, bist du bereit?
Ich bin total bereit und habe richtig Bock. Auf geht's.
Auf geht's.
Dann legen wir los direkt mit einer Regeländerung. In Monaco nämlich müssen die Piloten in dieser Saison 2 Boxenstopps einlegen. Das ist grundsätzlich jetzt mal eine neue Regel. Das betrifft dann nicht nur Regenrennen, auch im Trocknen. Na? Und die neue Sonderregel soll insgesamt natürlich für mehr Spannung im Rennen sorgen. Ja? In Monaco ist es ja so, die großen Autos, das schmale Fahrband, ihr wisst es ja, Leitplanken links und rechts. Das war in den letzten Jahren natürlich kein gutes Rezept für gutes Racing. Es kann faktisch eigentlich nicht überholt werden, sofern der Vordermann nicht einen Fehler macht. Jedes DRS und so weiter bringt da auch nichts. Deswegen versucht man das jetzt über die Strategie zu regeln. 2 Boxenstops sollen da auf jeden Fall ein bisschen Würze, ein bisschen Pep reinbringen, ein bisschen Spannung natürlich. Und im Einzelnen sieht die Regel folgendermaßen aus. Im Trocknen wäre es dann so, dass die Piloten 2-mal anhalten müssen. Es bleibt aber grundsätzlich dabei, dass man nur 2 unterschiedliche Reifenmischungen einsetzen muss. Also die können zum Beispiel Soft, Soft, Medium fahren oder Soft, Hard, Soft, was auch immer. Hauptsache, die Piloten halten 2-mal an. Im Regen hingegen ist es ein bisschen anders. Wenn es das ganze Rennen über zum Beispiel so ein bisschen nieselt, kann man natürlich nicht auf Slicks fahren. Es ist aber auch nicht notwendig, Regenreifen aufzuziehen. Da dürfte man komplett das Rennen auf Intermediates bestreiten. Aber auch da muss man 2-mal anhalten. Und entscheidend ist, dass man 3 unterschiedliche Reifensätze nimmt. Also 3 unterschiedliche Sätze Intermediates wären gestattet. 2 Intermediate-Reifensätze eher nicht. Selbst wenn man 2-mal hält, dass man am Anfang einfährt, dann umsattelt, dann am Ende wieder den vom Anfang nimmt, das ginge nicht.
Ja, und dann schwingen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar die Testregularien. Auch da hat sich was geändert, und zwar beim TCC. Da hat sich erstmal gar nichts geändert. Und TCC steht für Testing of Current Cars. Also das Testen der aktuellen Autogeneration, in dem Fall die 2025er Autos, das läuft wie vorher auch ab. Das darfst du also sozusagen nicht machen außerhalb der Rennwochenenden, nur eben beim jetzt gerade abgeschlossenen Testing in Bahrain, in Sakhir, und außerhalb dessen eben nicht. Beim TPC, Testing of Previous Cars, da hat sich aber wirklich was geändert. Und zwar: erstens, mindestens 2 Jahre alte Autos dürfen eingesetzt werden, aktuell also 25, 24 nicht. 23er Spezifikation könnte man einsetzen, darf man.
Jo, ansonsten gibt es maximal 20 dieser sogenannten TPC-Tage pro Team. Und ja, also an 20 unterschiedlichen Tagen dürfte eine Mannschaft eben 2023er oder ältere Autos einsetzen.
Dann ist eine Regel: Stammfahrer dürfen dabei höchstens an 4 Tagen ran und in Summe nicht mehr als 1000 Kilometer fahren. Also Stammfahrer sozusagen bei Ferrari, Hamilton zum Beispiel und Leclerc, bei McLaren, Norris und Piastri und so weiter und so fort.
Bei der Streckenwahl gibt's keine freie Auswahl. Das ist natürlich auch reglementiert. Minimum 60 Tage vor und nach einem Grand Prix darf eben auf dieser Strecke nicht gefahren werden. Sprich, es geht jetzt nach Melbourne. Die Teams hätten also 2 Monate vor dem Melbourne Grand Prix oder vor dem Australien Grand Prix in Melbourne und 2 Monate danach nicht auf dieser Strecke testen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man verhindern möchte, dass die Teams Daten sammeln und Daten dann abgleichen vom Rennwochenende zu einer Testsession und so weiter. Die Teams dürfen ein bisschen was lernen, aber sie sollen nicht zu viel lernen. Man darf ja nicht vergessen, diese ganze TPC-Geschichte dient vor allem dazu, dass junge Piloten zum Fahren kommen, dass junge Piloten in alten Autos die Möglichkeit erhalten, sich ein bisschen an die Formel 1 zu gewöhnen.
Ja. Neue Strecken, die dürfen zum Beispiel auch gar nicht erst in die TPC-Tests mit einbezogen werden. Das ist auch irgendwo, macht es Sinn, irgendwo ist es klar, das ist auch eine neue Regel. Und Dave, die jungen Piloten, die, wie du schon gesagt hast, die profitieren davon. Antonelli hat letztes Jahr viele TPC-Tage genutzt. Auch Lewis Hamilton hat dieses Jahr schon einiges verbraten sozusagen von dieser Zeit, um sich dann zumindest mal im alten Ferrari akklimatisieren zu können. Und dementsprechend, also ich finde die ganze Geschichte eigentlich recht sinnvoll. Das ein bisschen gelockert zu haben, macht, denke ich, schon für sowohl die alten Hasen als auch für die Rookies Sinn.
Finde ich auch, bin da auch definitiv dafür. Wofür ich auch bin, ist die weitere neue Regel, die wir haben. Es gibt nämlich ab der Saison 2025 keinen Punkt mehr für die schnellste Runde. Die Regel, ihr kennt's ja, nach der ein Pilot die, ja, einen Sonderpunkt sozusagen holen konnte, indem er eine schnellste Runde im Rennen erzielt hat. Natürlich ging das nur, wenn der Pilot dann auch das Rennen in den Top 10 beendet hat. Jeder, der das Rennen außerhalb der Top 10 beendet hat und eine schnellste Runde erzielen konnte, hat keinen Punkt bekommen. Ist euch ja noch bekannt. Diese Regel wurde auf jeden Fall ersatzlos gestrichen für dieses Jahr. Auch das habt ihr mitbekommen. Die Teams haben dann zunehmend einfach Schabernack getrieben. Daniel Ricciardo in Singapur zum Beispiel hat dann eigentlich, ich meine, es war Lando Norris, der die schnellste Runde inne hatte. Dann hat man den Daniel Ricciardo ausgerechnet in seinem dann, wie wir hinterher erfahren haben, letzten Formel-1-Rennen irgendwie nochmal in die Box geholt, ihm softe Reifen gegeben, ihn da komplett wirklich ins Niemandsland der Ergebnislisten dann geschickt damit. Aber er konnte natürlich gegen Ende mit einem leichten Auto und weichen Reifen die schnellste Runde fahren. Somit hat Lando Norris keinen Extrapunkt bekommen. Das wiederum hat Max Verstappen im großen Red Bull Team geholfen, dass, der eine Punkt am Ende vielleicht hätte die WM entscheiden können. Solche Geschichten möchte man natürlich in Zukunft nicht mehr sehen und deswegen, ja, nicht nur deswegen, aber auch deswegen wurde jetzt diese Regel komplett gestrichen. Kein Sonderpunkt mehr für die schnellste Runde. Und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ist natürlich ein kontroverses Ding. Ich bin dafür. Sebastian darf auch gleich sagen, ob er dafür oder dagegen ist. Ihr dürft uns natürlich auch sagen, ab in die Kommentarspalte. Gute Regel, schlechte Regel. Wie steht ihr dazu? Sonderpunkt für die schnellste Runde? Ja, nein, vielleicht.
Ich werde es nicht vermissen und ich finde, bevor es irgendwie blöd in der WM entscheidet oder irgendeine andere Geschichte, weg damit. Es ist tatsächlich strategisch eingesetzt worden und nicht so, dass man als Zuschauer was davon hat und auch eigentlich nicht so, dass man als Team oder Fahrer wirklich was davon hat. Muss man nicht haben. Klarer ist es auch beim Qualifying geworden. Im Brasilien letztes Jahr, da haben wir das ganz deutlich gesehen, da schwebte dieses Damoklesschwert durchs Fahrerlager. Aufgrund des wirklich schweren Regens musste da das Qualifying auf den Rennsonntag verschoben werden. Das war auch Spa-Wipes von, ich glaube, 22 war es. Oder was? 21 sogar. Ich glaube, 21 war es. Da war Russell nämlich noch in Williams. Genau. Die haben wir da auch wieder bekommen. Damals in Spa musste das Rennen dann ganz mehr oder weniger abgesagt werden. Das glaube ich nach ein, zwei Runden dann das Ganze vorbei gewesen. Pro forma sozusagen. Und in Brasilien ist dann das Quali auf den Rennsonntag verschoben worden. Und im Endeffekt war die Frage, was ist denn, wenn überhaupt keine Qualifikationssession möglich ist? Es hat jetzt die Formel 1 neu geregelt. Wenn keine Qualifikation stattfinden kann, also überhaupt nicht, nicht Q1, nicht Q2, nicht Q3, dann gilt der Stand der Fahrer-WM als Startaufstellung.
Fair, auf jeden Fall. Sollte es während dem Qualifying so stark zu regnen beginnen, dass man das Qualifying einfach nicht mehr fortsetzen kann, dann gilt die Reihenfolge der abgeschlossenen Session. Gehen wir mal davon aus, im Q1 nieselt es ein bisschen, man kann aber noch fahren, alle Fahrer erzielen eine Zeit oder die meisten und in den paar Minuten Wartezeit zum Q2 wird so schlimm vom Regen her, dass man definitiv nicht mehr fahren kann, dann wäre die Reihenfolge, die im Q1 erzielt worden ist, auch die Startaufstellung.
Dann schauen wir uns noch die Fristen für das finale Starting Grid an.
Da war es ja noch mehr Qualifying.
Ja. Also das ist sozusagen die Regel zur finalen Startaufstellung. Auch da hat es in Sao Paulo in Brasilien letztes Jahr ein bisschen Probleme gegeben. Einige Piloten, die waren im Qualifying dann abgeflogen, Autos waren beschädigt, konnten dann nicht am Rennen teilnehmen. Darunter Alex Albon und das Williams-Team, für das er natürlich auch weiterhin fährt. Das hat den Umstand, dass er da nicht teilnehmen konnte, so spät an die Rennleitung gemeldet, dass die Startausstellung dann nicht mehr angepasst werden konnte. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Also normalerweise würden dann die Konkurrenten einen Platz aufrücken, weil ja Alex Albon dann nicht auf seinem Startplatz steht. Das ist aber durch eben diesen organisatorischen, diese Rahmenbedingungen Kniff. Genau, damals nicht möglich gewesen, also war da einfach eine Lücke. Das will man vermeiden. In 2025 wird es jetzt so sein, bisher wurde die finale Startausstellung 2 Stunden vor dem Rennstart kommuniziert. Mhm. Wenn danach jemand einen Ausfall gemeldet hat, das war wie gesagt letztes Jahr in Brasilien mit Williams so, dann konnte man das eben nicht mehr anpassen. Jetzt ist es nachjustiert worden, jetzt ist die Frist nämlich eine Stunde vor Rennstart wird die fertige Startaufstellung übermittelt und 75 Minuten vor Rennstart, also noch 15 Minuten bevor die finale Startaufstellung übermittelt wird, da müssen dann die Teams Bescheid gegeben haben, ob ihre Piloten starten können. Ist vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen kompliziert zu verstehen, eigentlich aber recht straightforward und macht natürlich jetzt, lässt weniger Platz für Probleme. Jetzt sind es eben nur noch 60 beziehungsweise 75 Minuten, die theoretisch noch was schief gehen kann. Also da ist auch mehr Klarheit jetzt da.
Ja. Im Prinzip sollten wir nur noch Lücken sehen in der Startaufstellung, wenn dann auf der Installationsrunde zum Beispiel ein Piloten das Auto kaputt geht oder er abfliegt oder dergleichen. Sowas wie Williams da jetzt praktiziert hat letztes Jahr mit Alex Albon wird es definitiv nicht mehr geben. Was es auch nicht geben wird in Zukunft, das sind, verbiegbare Flügel. Das ist das Dauerthema der Formel 1 in der letzten Zeit. Wir hatten im letzten Jahr biegsame Heckflügel bei McLaren zum Beispiel. Ihr erinnert euch an den Baku Grand Prix. Oscar Piastri hat sich da viele, viele Runden lang gegen einen heranstürmenden Charles Leclerc retten können. Der Leclerc hatte natürlich hinten DRS und trotzdem konnte er am Piastri nicht vorbeifahren. Oscar Piastri hatte einen Heckflügel an seinem McLaren montiert, wo sich die Außenklappen ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder bei einer bestimmten Geschwindigkeit leicht nach außen gebogen haben. Dadurch entstand eine Lücke im Heckflügel und sein Topspeed wurde dadurch nahe ein paar Stundenkilometer höher. Gewissermaßen so eine Art Mini-DRS, ne, hat man das dann genannt. Dieser Trick wurde natürlich verboten seitens der FIA, und das hat man jetzt auch nochmal neben der technischen Direktive, die dann eben letztes Jahr schon kam, um das zu unterbinden, hat man das jetzt noch ein bisschen näher spezifiziert. Die Ergänzungen lauten, es gibt eine maximale Bewegungszeit für das DRS, also das muss schnell hoch, schnell runter klappen. Auch da will man verhindern, dass irgendwelche Grauzonen ausgenutzt werden, um vielleicht schon früher ein bisschen mehr Topspeed zu generieren oder länger, wie auch immer. Man hat außerdem noch klargestellt, dass sich der Flap nur bei aktivierten DRS bewegen darf. Logisch, ne? Der Heckflügel, das Element oben, darf sich nur bewegen, wenn das DRS geöffnet wird, ansonsten nicht. Das war letztes Jahr noch der Fall. Und diese Lücke, die da entsteht, auch ein Slot-Gap, wie die Angelsachsen zu sagen pflegen, der wurde nochmal ein bisschen verkleinert, einfach um zu verhindern, dass da mehr Luft zwischen den zwei Flügelelementen durchrauschen kann. Wo mehr Luft durchrauscht, entstehen höhere Belastungen. Wo höhere Belastungen entstehen, kann man den Flügel natürlich leichter kontrolliert zum Verbiegen bringen. Das wird jetzt ein bisschen schwerer. Es waren früher 10 bis 15 mm zwischen geschlossen und geöffnet. Jetzt liegt der Unterschied zwischen 9,4 Millimetern bei geschlossenem Zustand und 13 Millimetern bei geöffnetem Zustand. Klingt nach wenig, hat aber natürlich bei solchen Geschwindigkeiten und Kräften, die da wirken, enorme Auswirkungen.
Ja, und auch beim Mindestgewicht gibt es was Neues zu berichten. Es sind zwar nur 2 Kilo mehr, aber jetzt sind wir inklusive Fahrer bei 800 Kilogramm Mindestgewicht. Letztes Jahr waren es noch 798 und damit wird auch so eine Art magische Marke durchbrochen. Es sind schon ganz schöne Brocken jetzt inzwischen, die Autos im Vergleich zu, sagen wir mal Mitte der 90er, da waren die wesentlich kleiner und leichter. Viele wünschen sich die ja auch zurück. Nächstes Jahr geht es dann ein bisschen zumindest in die Richtung, da werden sie etwas kleiner. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Eventuell, es wurde ja angekündigt, mit den Alternative Fuels sozusagen, mit diesen nachhaltigen Kraftstoffen, dass man dann wieder zu den Verbrennern komplett zurückgeht, denn die Hybridmotoren sind ein ganz großer Faktor neben der höheren Sicherheit und Sicherheitskonstruktionen, dass die Autos heutzutage einfach so schwer sind. Ja, und was ist sozusagen jetzt einer der Gründe dafür? Also Pirelli kann man mehr oder weniger die Schuld geben, wenn man es so will. Es gibt neue Reifen für die Saison 2025 und mit denen auch eine neue und schwere Konstruktion, die damit einhergeht. Daher eben nun die 800 statt die 798 Kilogramm.
Jupp, ist so. Und mit den Reifen geht's direkt noch ein bisschen weiter. Die haben nicht nur eine neue Konstruktion, die, wie du gerade richtig gesagt hast, schwerer ist insgesamt. Es gibt auch neue Gummimischungen. Und das ist anders zum Gewichtsthema, ist eine gute Nachricht, denke ich. Die Reifen sollen jetzt nämlich nicht mehr so stark überhitzen. In der Theorie bedeutet das, die Piloten können aggressiver fahren, können mehr angreifen, können vielleicht länger volle Pulle fahren, ohne dass die Reifen sich dann sofort melden und sagen, quäl mich bitte nicht mehr weiter, ich habe keine Lust mehr. Zudem gibt es bessere mechanische Eigenschaften, was auch immer das heißt, und in der Theorie sogar weniger Graining. Ja? Das Graining der Reifen soll auch leichter zu kontrollieren sein oder einfach nicht mehr so stark auftreten. Klingt natürlich sehr, sehr gut. Da nehmen wir vielleicht die 2 Kilo extra Gewicht ganz gerne in Kauf. On top sollen die Reifendrücke nicht weiter steigen. Das war natürlich eine Maßnahme von Pirelli, da eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. In der Theorie, das klingt ein bisschen paradox, aber im Rennsport versuchen natürlich die Ingenieure, so wenig Reifendruck wie möglich zu haben. Ja, also ihr könnt es euch so vorstellen, der Reifen ist in der Theorie fast ein bisschen platt, ja, wenn der Reifen kalt ist. Durch die Temperatur, die dann aber reinkommt, wenn man schnell unterwegs ist, kommt ein bisschen Luftdruck wieder rein und der Reifen bläht sich dann auf die gewünschte Lauffläche aus. Das ist ja immer eine Frage der Lauffläche, ja. Und wenn der Reifen optimalen Reifendruck hat, dann ist die Lauffläche über die gesamte Breite in der Theorie, ja. Wenn man zu viel Luftdruck hat oder generell viel Luftdruck hat, dann formt der Reifen so einen leichten Ballon und die Fläche, mit der Reifen dann auf dem Asphalt aufliegt, ist natürlich kleiner. Somit hat man weniger Grip. Aber wenn man die Reifen zu lange platt fährt, und das könnt ihr euch bitte auch im Straßenverkehr dann merken, pumpt eure Reifen um Gottes Willen auf das vorgeschriebene Maß auf. Wenn ihr nämlich mit platten Reifen rumfahrt, und Formel-1-Autos natürlich genauso, dann können die Seitenwände der Reifen sehr leicht beschädigt werden. Wenn da mal ein Riss entsteht oder eine Lücke, dann fliegt euch das Ding um die Ohren. Haben wir in der Formel 1 öfter gesehen, habt ihr hoffentlich im Straßenverkehr noch nie gesehen und werdet das auch nicht tun. Ich klopfe dreimal auf Holz. Das ist auf jeden Fall der Hintergrund. Die neue Konstruktion erlaubt es, bei Pirelli dann einen sicheren Reifen zu haben, ohne dass man ja mit arg zu viel Luftdruck fahren muss.
Ja.
Und einen gibt es auch noch, Sebastian. Was magst du vielleicht ergänzen? C6?
Eine C6-Reifenmischung mit einem extra weichen Reifen. Die soll dann zum Beispiel auch statt Kursen wie Monaco zum Einsatz kommen.
Coole Sache.
Was auch zum Einsatz kommen wird, ist eine Klimaanlage. Die ist natürlich nicht wie bei normalen Straßenwagen konzipiert. Dazu gleich mehr. Erstmal, warum kommt die zum Einsatz beim Qatar Grand Prix 2023? Manche von euch werden sich erinnern, da waren viele Piloten.
Die Älteren unter unseren Zuschauern.
Genau, die Methusalems, die können sich vielleicht erinnern, da waren eigentlich alle Piloten wirklich am Limit. Lando Norris zum Beispiel hat gesagt, der ist in manchen Kurven fast in Ohnmacht gefallen. Ein Logan Sargeant, der hat sogar aufgeben müssen, weil er ihm zu schlecht wurde. Und die FIA hat dann Maßnahmen versprochen und liefert nun ab. Die Prognose des offiziellen Wetterdienstes der Formel 1 und eine Frist von insgesamt 24 Stunden vor dem Start eines Rennens sind dann dabei entscheidend. Wenn nämlich dieser Wetterbericht Temperaturen von über 30,5 Grad im Zeitraum des Grand Prix meldet, dann kommt eben diese Klimaanlage zum Einsatz. Dave, und dann wird das Minimalgewicht um zusätzlich 5 Kilogramm erhöht, also 805 Kilogramm. Das hat einen bestimmten Hintergrund.
Ja, leider wäre es dann nochmal ein bisschen in die falsche Richtung, was das Gewicht angeht. Die Klimaanlage, ja, die klingt jetzt erstmal spaßig, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, was ihr in eurem Auto vielleicht stecken habt. Ist ja auch klar, ne? Die Piloten haben feuerfeste Unterwäsche an, Rennoveralls, einen Helm, da würde eine normale Klimaanlage auch nichts bringen. Außerdem ist das Cockpit offen. Ihr wisst ja, wenn ihr im Auto fahrt, Scheiben am besten hoch machen, solange die Klima läuft, sonst bringt's nichts. Wie sieht's denn jetzt aus mit einer Klimaanlage in der Formel 1? Ja? Der Plan ist, und das wurde jetzt auch in Bahrain schon getestet, dazu kommen wir gleich nochmal, es gibt eine Kühlweste, eine spezielle Kühlweste, die hat hier so so Röhrchen überall, wo dann Kühlflüssigkeit durchläuft, die man gewissermaßen regulieren kann. Klingt super. Und diese Klimaanlage oder diese Klimaschutzweste sozusagen ist verbunden mit einem Steuergerät. Deswegen kommen auch die rund 5 Kilo wahrscheinlich zustande. Und mit diesem Steuerungsgerät kann dann entweder der Pilot selber oder man kann es vielleicht von der Box einstellen. Das ist uns gar nicht so bekannt, ehrlich gesagt. Kann man dann auf jeden Fall eine gewisse Kühlung, ja, einen Kühleffekt erzielen. Und, wie gesagt, diese Variante kam gerade in Bahrain schon zum Einsatz. Man hat es jetzt getestet. Bei den Testfahrten natürlich sehr sinnvoll. Und Esteban Ocon hat sich da lautstark zu Wort gemeldet. Er sieht mindestens Optimierungsbedarf. Eigentlich ist das Ding sogar unbrauchbar. Du hast das passende Zitat, Sebastian.
Ja, Ocon sagt, ich zitiere, im Moment können wir die Kühlfeste nicht verwenden. Die Schläuche ringsum sind in Ordnung, ebenso die Schläuche am Rücken. Auf der Seite, auf der Hüfte befindet sich aber eine massive tennisballgroße Ausbuchtung. Also ne, so ein Tennisball ist ja nicht so klein. Zumindest wenn man sich überlegt, dass man da jetzt plötzlich irgendwie so ein Flatschen da links, rechts dran hat. Und er hat gesagt, wenn man sie jetzt zum Beispiel hier auf der Brust platziert, drücken die Gurte unangenehm. Wenn man sie am Rücken anbringt, dann passt man nicht mehr in den Sitz. Und wenn man sie an der Seite trägt, dann passt man ebenfalls nicht in den Sitz. Also sagt er, im Moment funktioniert das für uns nicht. Und dann sagt er noch, zumindest meiner Erfahrung nach und soweit ich von anderen Fahrern gehört habe, geht es ihnen ähnlich. Also diese Ausbuchtung ist natürlich dann dieser Anschlusspunkt, Dave hat es gerade erklärt, von der Weste zum Steuerungssystem und ist natürlich elementar wichtig. Jetzt muss natürlich die FIA schauen, beziehungsweise die Ingenieure, die dafür zuständig sind, dass man das irgendwie so hinbekommt, dass es dann auch funktioniert. Denn ja, der ein oder andere extrem heiße Grand Prix, nicht nur was die Spannung angeht, der wartet auf uns bestimmt jetzt in der kommenden Saison.
Mit Sicherheit, aber wo ein Problem ist, da gibt es in der Formel 1 in der Regel auch schnell eine Lösung. Da vertrauen wir mal auf das Genie der Ingenieure. Wir hatten in dieser Episode jetzt schon einige Parallelen von der Formel 1 zum echten Leben und jetzt abschließend kommen wir zu einer weiteren. Alles wird teurer, ihr kennt das, auch in der Formel 1, in der Welt des Motorsports, die Einschreibegebühren. Für die Formel 1 Weltmeisterschaft sind ebenfalls teuer geworden. Jedes Team muss natürlich Antrittsgebühren zahlen, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Ja, das ist wie in den meisten anderen Sportarten natürlich auch so. 3,4% müssen die Teams jetzt nämlich extra berappen, um natürlich an dem ganzen Spektakel teilnehmen zu dürfen. Ja, wie üblich sind dann die Kosten gestaffelt. Das ja, ist so geregelt, dass natürlich die Teams mit den meisten Punkten das meiste Geld zahlen müssen, die Teams mit den wenigsten Punkten natürlich am wenigsten. Es ist also gekoppelt an die erzielte Punktzahl im Vorjahr und als Weltmeister kommt dann noch eine Sondergebühr on top. Dementsprechend darf der aktuelle Konstrukteursweltmeister, nämlich das McLaren-Team, ja, satte 6,1 Millionen überweisen, um auch dieses Jahr wieder mitfahren zu dürfen. Klingt natürlich nach viel, ist aber in der Welt der Formel 1 so, naja, hat man halt rumliegen. Ne? Das Schlusslicht Sauber, die hatten ja nicht so viele Punkte erzielt im letzten Jahr. Für die ist die Einschreibegebühr überschaubarer. Nur 710.000 Euro werden da fällig. Ja, so ist das geregelt. Alles wird teurer, auch in der Formel 1. Was gar nichts kostet, trotzdem sehr viel Spaß bringt, ist ein beherzter Druck auf den Abonnieren-Button zum Beispiel bei uns, Sebastian.
Ja. Und der lohnt sich, denn bei uns bekommt ihr ganz viele Neuigkeiten, Analysen und Hintergrundvideos aus der Welt oder zur Welt der Formel 1. Wenn jetzt die Saison dann auch wieder losgeht, dann jedes Rennwochenende mit Vorschau, Highlights und Einfahrern in der Bewertung. Da machen wir mal ein ganz großes Video und schauen so neutral wie möglich drauf, wer denn welche Leistung gebracht hat und schauen uns dann auch fairerweise die schlechteren Teams oder Platzierungen an und was dazu geführt hat. Also nicht einfach schlechte Platzierung, schlechte Note, das gibt's bei uns nicht. Wir schauen genau hin und hoffentlich ihr mit uns. Dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr uns begleitet. Unsere Community wird immer größer. Wir sind super, super dankbar. In den Kommentaren tauschen wir uns immer gerne mit euch aus. Deswegen Like, Abo und Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.
Und weil mehr Formel 1 mehr gut ist, das ist ja unser bekanntes Motto, waren wir auch noch zu Gast bei einem befreundeten Content-Creator, JF1, könnt ihr vielleicht mal gucken, wir verlinken euch das Video, er hat aufgerufen, er hat einige der besten YouTube-Content-Creator hier zusammengebracht und ja, von allen sich mal eine Meinung eingeholt und ein paar wilde Predictions für die Saison 2025. Vielen lieben Dank nochmal, dass wir dabei sein durften, es hat uns großen Spaß gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, schaut mal in die Videobeschreibung, da packen wir es nochmal rein. Alle Podcast-Hörer, ihr guckt leider in die Röhre, es sei denn, ihr wechselt vielleicht doch mal zumindest für kurze Zeit ein bisschen auf YouTube rüber. Sorry dafür, vielen Dank auf jeden Fall für alles, fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!